der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Hier ist das Kabinengespräch. Heute mit Christian Stephan. Christian ist Trainer der U17 Mädchen beim 1. FC Magdeburg und Verbandssportlehrer beim Fußballverband Sachsen-Anhalt. Wir sprechen über die A-Lizenz, spielerzentriertes Training und die Entwicklung als Trainer. Und jetzt viel Spaß.
Gut,
fangen wir an.
Ja, Christian, schön, dass ich hier sein darf in Magdeburg. Bevor wir jetzt anfangen, dachte ich, gratuliere ich dir erstmal zur A-Lizenz. Die hast du, glaube ich, jetzt vor kurzem bestanden. Glückwunsch.
Dankeschön.
So eine A-Lizenz ist natürlich für mich als B-Lizenzinhaber und vielleicht jetzt noch nicht so erfahren Trainer wie dich, noch nicht so gut zu erreichen, die Qualifikation. Erklär doch mal, was hast du mitnehmen können während des Kurses? Was war vielleicht interessant? Wie läuft so ein Kurs überhaupt ab?
Ja, also es war schon wahnsinnig spannend reinzukommen. Ich hatte sehr viel Glück, weil ich 4 Jahre B-Junioren-Bundesliga-Trainer war, hatte ich entsprechend die Punkte und hatte dadurch Zugang. Glücklicherweise bin ich auch noch sehr, sehr glücklich drüber. Ja, im Lehrgang an sich war es schon sehr, sehr spannend, ja, zu wissen, dass man 11 Monate vor sich hat, war erstmal erdrückend am Anfang. Ja, wenn ich habe immer irgendwie zurückgedacht, ja Mensch, früher hast du es in 2-3 Wochen bekommen. Es war immer in mir drin, auch natürlich die Kosten, die haben mich auch ein bisschen ins Wackeln gebracht. Habe ich aber gedacht, komm Christian, bevor es noch teurer wird, fängst du jetzt an. Und ja, so sind wir da reingestartet. Ich habe wahnsinnig coole Menschen kennengelernt, die ja schon unheimlich viel im Fußball erlebt haben und auch mit mir geteilt haben. Ja, wir hatten Toni Tapalovic dabei, so dass ich dann auch mal über den Tellerrand gucken durfte. Also ein Rand, den ich wahrscheinlich nie erlebt hätte oder nie gesehen hätte aus meiner Amateur-Trainer-Brille.
Wie ist das genau? Also erklär kurz, wer das ist.
Toni Tapalovic, ja, ist der Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Barcelona.
Hat er was erklärt oder erzählt, was du interessant fandest, oder?
Er hat einfach mal so seinen Alltag geschildert, ja, dass man dann, obwohl man in Barcelona lebt, leider nicht so viel von der Stadt sieht und nicht so viel Privatleben hat, wie ich dann dachte. Ja. Und bei allem Ruhm, bei aller Ehre, bei allen tollen Reisen, die er wahrscheinlich macht oder tolle Trainingserlebnisse, die er hat, viel Mensch und Familie ist da nicht. Ja. Und das hat mir auch schon eine gewisse Klarheit gegeben, dann zu sagen, oh, boah, dafür opfert man auch schon eine Menge, ja, wenn man immer als Zuschauer sieht, ja, guck mal, die fahren die dicken Karren oder sowas, aber wenn er dir dann erzählt, dass er seine Kinder nicht so oft sieht, ja, dass er auch viel reist, er ist auch zur A-Lizenz sehr viel angereist, natürlich mit dem Flugzeug von unterschiedlichen Orten. Und das war dann in der A-Lizenz in Summe ein breites Spektrum an Erlebnissen, auch emotionalen Erlebnissen, die ich haben durfte, vielleicht auch aufgrund meiner Wissenssucht. Habe ich schon viel gewusst, was ich dann da in Doppelung gehört habe. Aber für mich habe ich dann einfach auch entschieden, Christian, hier musst du dann auf einer anderen Ebene etwas für dich mitnehmen. Und das habe ich am Ende für mich positiverweise auch gemacht.
Wo kommt denn diese Wissenslust oder diese Lust, so viel mehr zu wissen über den Trainerbereich her? Also wo kommt die Motivation bei dir?
Ich denke aus meiner Kindheit. Mein Umfeld hatte nicht die Wissenszugänge, wie das heute so ist. Und mir wurde mal ein Buch abgenommen von einer Lehrerin, weil ich leider zu einem unpassenden Moment ein tolles Buch in die Hände bekommen habe und es unbedingt lesen, studieren wollte. Das habe ich dann auch leider das ganze Schuljahr nicht wiederbekommen. Aber irgendwie hat es mich dann gepackt, ja, dass doch so viel Wissen existent ist. Und ich selber wollte mich als Spieler besser machen oder habe Wege gesucht, wie ich das Spiel besser bestreiten kann, wie ich meinen Organismus besser trainieren kann. Habe Treppenläufe gemacht als Kind, bin Hang hochgelaufen, wusste gar nicht, wie viele Wiederholungen, wie oft, was ist gut, was passt zum Spiel. Ja, und dann so mit den Jahren, habe ich dann das Glück gehabt, dass ich bei manchen Vereinen, also erstmal durfte ich Hürden tragen, damals bei Wilfried Löwe, einem Trainer, ja, der mich einfach mitgenommen hat, der aber auch nichts wusste, ja, der aber Kindern ein Bewegungsangebot gegeben hat. Und ich habe dann ja viele Trainer gehabt, die gar nichts wussten, ja, wo ich schon gesagt habe, boah, da weiß ja ich mehr, so grundlegend.
Okay.
Und kannte halt die Zusammenhänge und habe mich da einfach gerne belesen, bin dran geblieben und bin dann an einen brutal coolen Trainer gekommen. Das war Frank Bartenstein bei der TGS Jügesheim. Der hat zweite Bundesliga Kickers Offenbach gespielt und gegen den FC Bayern im DFB-Pokal ein Tor gemacht. Und der hat mir da so ein bisschen diese Motivationstür geöffnet, wo ich gemerkt habe, ja, da gibt es mehr zu wissen. Du kannst Spieler besser abholen, wenn du besser bist. Ja, wenn du den Willen hast, selber besser zu werden in dem, was du machst, kannst du A, als Spieler besser werden, und das wurde ich dann auch, und aber auch B, anderen ja, Türen öffnen, die sie vielleicht so nie selber sehen würden.
Aber warst du zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr Spieler und, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Trainer? Oder war da auch noch der Wille, sag ich jetzt mal, der bessere Spieler zu werden?
Ja, der Wille, der bessere Spieler zu werden, war immer da. Ja. Ja, der ist auch heute noch da. Also selbst wenn ich Kreisklasse spiele mit ganz tollen Jungs oder ganz tollen Gegnern auch, die ich noch aus der Jugend kenne. Also für mich ist die Faszination am Spiel einfach brutal und ich sehe halt gern die Facetten, die dieses Spiel hat. Es ist ja nicht nur das, was wir physisch sehen, es ist ja auch die Emotion, die Verbindung, die Zusammenhänge zwischen Menschen, die Gebilde in Mannschaften, die Höhen und Tiefen, die Fußball mit sich bringt. Und in Summe ist es das Spiel meines Lebens, muss ich so sagen. Und ich belese mich halt super gern und auch natürlich mit der Fußballtrainingszeitschrift, ja, die ich jetzt leider irgendwie loswerden muss, weil ich da so viele Heftchen von habe. Da bin ich einfach immer dran geblieben, habe gemerkt, boah, da gibt's noch was, da gibt's noch was, da gibt's noch was. Und das hat dann irgendwie viele kleine Wissensinseln in meinem Kopf geschaffen, die so mit den Jahren jetzt in Verbindung treten. Und ich merke, dass ich auf viele Fragen von meinem Umfeld, meinen Spielern, meinen jetzt Trainern, die ich begleiten darf, ziemlich interessante Antworten habe, die fast der Realität entsprechen. Also die nah sind.
Und das war am Anfang nicht so, oder?
Das war definitiv nicht so, nämlich. Ja, also, man denkt ja immer viel zu wissen, aber bei allem Wissen, was man hat, versteht man nichts. Ja, also diese Zusammenhänge versteht man nicht. Ich könnte alle Definitionen runterbeten, aber ich verstehe es am Ende nicht final.
Hast du denn vielleicht so ein Beispiel, jetzt mal aus deiner vielleicht jüngeren Trainerkarriere, wo du sagst, boah, da habe ich vielleicht viel gesagt, aber gar nicht so viel rübergebracht. Das ist ja das, was du versuchst zu erklären, oder? Ja, dass du sagst, man kann vielleicht viel in seinem Kopf haben, vielleicht auch viele Fachwörter, aber was man dann wirklich dem anderen so sagt, das weiß man gar nicht. Ob das ankommt, ist das das, was der andere dann auch versteht, was bei einem selber im Kopf ist, ne?
Nicht aus der jüngeren Laufbahn. Also ich habe schon früh gemerkt, dass es jetzt Zeit wird, den Mund zu halten. Dass es eher um den Spieler geht, der das Spiel verstehen muss. Ich hatte einen Spieler, der hieß Ernesto. Der hatte mir mal gesagt, Christian, nach deinem Training bin ich nach Hause gegangen und musste erstmal die Begriffe googeln, die du mir um die Ohren geworfen hast. Und da habe ich gemerkt, worum geht's eigentlich? Also das war ein schöner Anstoß damals, der mir geholfen hat, zu sagen, um wen geht es jetzt hier? Und dann auch richtig zu verstehen, dass ich jetzt in der Trainerrolle bin und ja dem Spieler helfen möchte, besser zu werden oder das Spiel besser zu verstehen. Das war dann auch schon für mich ein Fortschritt. Ja? Nicht mehr nur Spieler, wo ich das Spiel recht gut kontrollieren kann und Teilnehmer bin, sondern eher dieses, ich begleite euch von außen, ich helfe euch, blinde Flecken zu entdecken. Ihr helft mir auch, blinde Flecken zu entdecken. Das ist auch interessant, wenn der Trainer dann mal gezeigt bekommt vom Spieler, boah, da hast du was übersehen. Das passiert mir auch häufig. Ja. Das sind coole Momente. Ja,
ja, diese Situation, dass der Spieler dem Trainer was zeigt, das ist ja, ich würde sagen, wenn ich so auf mein jüngeres Trainer gucke, eine sehr unangenehme Situation, weil man dann denkt, zeige ich jetzt, dass ich inkompetent bin? Wie sagst du, wie sollte man da rangehen? Also das ist ja, wir haben zwar als Trainer, ich sag jetzt mal, die wir haben natürlich Lizenzen, wir bilden uns auch fort, aber wir sind ja auch oft ehemalige Spieler, die dann erst beginnen. Das heißt, wir müssen auch lernen. Wie würdest du das so angehen?
Gute Frage. Also am Ende kam bei mir, in meiner Trainerrolle dann an, dass ich der Trainer sein wollte, den ich als Spieler gern gehabt hätte. Und das ist aus meiner Sicht, also der wäre mein Wunsch gewesen, jemand, der mir zuhört. Und ich bin jetzt jemand, der zuhört. Also eine meiner besten Eigenschaften ist, auch wenn man es nicht glaubt, wenn ich meine ganzen Geschichten erzähle, aber eine meiner besten Eigenschaften ist das Zuhören. Und während der andere spricht, findet er interessanterweise schon Lösungen für sich. Und das habe ich auch als Teil meines Coachings erkannt. Ich stelle dann noch gezielt Nachfragen, wenn ich mal merke, okay, da könnte man die Richtung und die Richtung noch weiterdenken. Und wenn dann sogar noch aus dem, was der Gegenüber sagt, eine Lösung kommt, die ich auch nicht gesehen habe, freue ich mich auch und sage das dem anderen auch und sage, boah, da hast du mir jetzt auch gerade ein neues Fenster geöffnet. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, denke ich jetzt mal weiter. Also da habe ich so diese Haltung des Zuhörers und Studenten jetzt eingenommen, die aber auch, und das ist ja auch eine Sache, die ich meinen Spielern wünsche für ihr ganzes Leben, abgesehen auch vom Fußballplatz, also fürs ganze Leben wünsche ich den Menschen, dass sie Lust haben am Lernen. Und ich zeige das, glaube ich, auch immer wieder, indem ich sage, boah, da habe ich jetzt was dazugelernt. Ja, danke. Ja, und das passiert mir hier bei meinen U17-Mädchen, ja, wenn dann eine 14-Jährige kommt und mir erklärt, das habe ich jetzt aber so drüber nachgedacht oder das war meine Idee in dem Moment. Und dann sage ich, boah, cool. Also danke. Ich habe auch schon mit vielen Spielerinnen, wie auch heute, entwickelt man einfach eine neue Trainingsform, eine neue Spielform, die im Ablauf einfach geregelt durch die Spieler, durch deren Ideen, durch deren Blickwinkel einen neuen Flow annimmt, den ich einfach zulasse. Ja, wo ich sage, ja, kann ich mir aufschreiben, die ist geil. Ja, das läuft.
Ja, was habt ihr genau gemacht?
Ich habe es Wellenspiel genannt. Wir haben praktisch im Feld 4 gegen 4 gespielt und haben außen nochmal 8 Anspieler gehabt, haben mit 2 Aufbauspielern, wenn man es so will, gestartet und sind dann in einem 6 plus 4 gegen 4 zum Tor mit Torhüter besetzt gegangen. Ja, und dann, wenn der Ball gewonnen wurde von der Defensivtruppe, konnte die auf das andere Tor mit den Außenanspielern spielen. Da haben wir praktisch 2 Durchgänge gemacht, also ein Angriff, die eine Seite Ball gewonnen, in die andere Richtung. Und wenn die nochmal einen Ball gewonnen haben, dann nochmal aufs Tor, also wie praktisch 3 Phasenwechsel, ja, und dann haben wir wieder von 0 gestartet. Ja, ich nenne das gerne Wellenspiele, also Angriffswellen abfahren, die aber auch durch Ballgewinn zulassen, also dass der Verteidiger auch Bock hat aufs Spiel. Ja, das war eine Wellenform, nenne ich es recht platt, und die startet man einfach neben dem Tor, was man ungefähr bei 30 Meter hinstellt, und dann geht es rund ohne. Das ist auch eine Sache, die ich gerne mache, ohne Feldbegrenzung. Ja, ich mache nur Orientierungsfelder. Und wenn der Ball mal noch geholt wurde, dann belohne ich den Holenden fürs Hinterhersprinten mit einem Weiterspielen, um den Flow hochzuhalten. Und ja, dann entstehen ziemlich coole Momente für die Spieler.
Ja, wir hatten ja schon vor dem Podcast, also kurz nach dem Training darüber gesprochen, dass die Torhüterinnen ja während des Trainings auf dich zugekommen sind.
Ja.
Zur Einordnung ist heute, glaube ich, ziemlich kalt.
Ja.
Erklär mal, was denn die Torhüterin dazu gesagt haben.
Ja, die Torhüterinnen haben gespiegelt, dass es für sie nicht hochaktiv war und sie ein bisschen gefroren haben. Da habe ich mir ehrlicherweise auch zu wenig Gedanken gemacht heute. Waren 3 Torhüterinnen da, was auch für uns toll ist, also im Mädchenbereich Torhüterinnen zu finden, die dann zu haben, die gut zu pflegen und denen auch Impulse mitzugeben für ihre Entwicklung. Das ist schon mein Anspruch. Habe ich heute ehrlicherweise leider gefehlt. Also habe ich versagt, aber das ist natürlich auch wieder in der Sache. Ich bin bereit zu versagen und mein Umfeld, und das ist auch ja der Spiegel, den mir die Mädchen geben, ist so offen, dass sie es mir wenigstens sagen und nicht nur dastehen und hier einen auf Good Buddy machen und Hauptsache ich spiele am Wochenende, sondern sagen, ja, Stefan, ich friere oder ihre Übung ist scheiße, das höre ich auch manchmal, ja, dass dann da offen miteinander gesprochen wird. Ich habe mal damals, das war auch sehr interessant, der Belastungssteuerung wegen eine Übungsform gemacht. Ja, Pass von A nach B, B nach C, einem Rundlauf, Passrundlauf, praktisch ein Passgewitter. Und dann habe ich die Abläufe beobachtet und habe gemerkt, oh, boah, die haben keine Lust. Ja, was ist hier los? Und dann bin ich zu einer erfahrenen Spielerin hin und habe gefragt. Die hat dann gefragt, Herr Stefan, ehrlich? Soll ich Ihnen eine ehrliche Meinung sagen? Ja, das ist übel langweilig. Ich sage, okay, was empfiehlst du? Na, lassen Sie uns doch spielen, Herr Stefan. Ja, ich sage, los, komm, lass mal spielen. Und dann haben wir eben anstatt da 75 Minuten, haben wir 60 Minuten trainiert. Habe ich das halt so nachgesteuert, aber die Freude am Fußball, und das ist mir auch, ist eine wichtige Komponente in meinem Training, die Freude muss bleiben, die Offenheit muss da sein und die Lernbereitschaft von beiden Seiten, also Trainer und Spieler, muss gepflegt werden.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen, wir sind ja schon reingegangen, sage ich jetzt mal, in das Thema Trainingsform, wie sieht ein Training aus? Lass uns doch mal allgemeiner darüber nachdenken, was ist eigentlich denn die Aufgabe eines Trainers?
Das ist eine mega gute Frage. Also ich denke, da kann man einordnen, entsprechend des Bereichs, in dem man arbeitet. Ja, wenn ich jetzt ein Profitrainer wäre, der gewinnen muss, dann muss ich sagen, ist das Gewinnen am Wochenende, das ist meine Aufgabe. Da führt auch aus meiner Sicht im Profibereich keinen Weg vorbei. Wenn das jetzt wie bei mir im U17-Bereich ist, wo es um Aufbau geht, wo manche Spielerinnen das erste Mal ins Großfeld gehen, da ist es die Entwicklung und auf jeden Fall die Freude am Sport. Ich persönlich übergeordnet sehe die Fußballliebe, die ich erhalten muss. Ja, Kinder fangen an, Fußball zu spielen, weil sie Freude haben. Ich selber spiele heute noch Fußball, weil ich Freude habe. Ich habe sehr viele Freunde gesehen, die aufgehört haben mit Fußball, die Freude leider verloren haben. Und ja, also mein Ziel als Trainer ist es, Fußballliebe zu erhalten und dem Menschen zu lassen und da auch meine Person manchmal hin anzustellen.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt als junger Trainer Fun Games google und Fußball, dann kommt genau die Übung, die ich auch bei dir im Training sehe, oder?
Wahrscheinlich.
Okay.
Wahrscheinlich aber auch mit ziemlich vielen Fehlinterpretationen. Also für mich schließt Spielfreude, Lernen nicht aus und Entwicklung nicht aus. Im Gegenteil, ich krieg's oft gespiegelt, dass das Training, was ich biete, hart ist, belastend ist, herausfordernd ist. Wir spielen halt immer in spielnahen Räumen, wir spielen immer mit Abseits, wir spielen immer mit Spielrichtungen, wir spielen immer mit den Besten gegen die Besten. Das ist halt hier bei uns in der U17, bei den Mädchen, so dass wir schon Auswahlspielerinnen haben, wo Auswahlspielerin gegen Auswahlspielerin spielt, ist halt ein sehr hoher Trainingsreiz. Ja, ich kann die ja nicht zurückhalten, wenn ich die gegeneinander spielen lasse, dann will jede die Beste sein. Und entsprechend helfen die sich gegenseitig besser zu werden. Es sieht aus wie Fun Games, glaube ich, ja, tatsächlich. Wenn man mir zuguckt, wie ich auch die Felder ablege, ja, wie ich auf größtenteils hochstehende Kappen verzichte, weil ich keine störenden Elemente haben möchte im Spielfluss. Oder auch wenn wir Rondos spielen, als Willkommenskultur oder Teil unserer Willkommenskultur, weil wir aus unterschiedlichen Spielerinnen-Typen, was die Ortsansässigkeit angeht, was die Schulstufen angeht und so weiter, ziehen müssen, dann ist dann ist das, was ich mache, Fun, das stimmt.
Ja. Ja, es gibt ja auch diese berühmten Aufwärmspiele und ich denke mir manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel auch dein Training gesehen habe, der Spaß am Fußball ist ja das Spiel auf zwei Tore und meistens dann auch auf einem größeren Feld. Und ich glaube, das ist eigentlich das, warum man anfängt, Fußball zu spielen, ne, um Tore zu schießen. Und ich persönlich bin jetzt nicht so gern durch Ringe gehopft oder habe nochmal eine Runde um irgendein Hütchen gedreht. Deswegen wenn ich jetzt der Spieler wäre oder der Trainer für mich nochmal, da würde ich mich auch ganz viel auf einem Feld sehen mit zwei Toren und zwei Mannschaften und dann gegeneinander spielen.
Ja, also bedürfnisorientiert ist da immer mein Wort. Hm. Ja, wenn ich habe nach meiner C-Lizenz habe ich tatsächlich eine Fußballabteilung zerstört. Ich hat es gut gemeint und habe sehr viele Flughäfen aufgebaut, wie ich es immer nenne, ja, mit vielen Hütchen und Stangen.
Als Trainer, oder?
Als Trainer, aber auch als Spieler, Trainer. Meine Kumpels haben dann immer gefragt, Mensch, kann man nicht ein längeres Abschlussspiel machen? Und ich war da irgendwie so fest und ja, habe deren Bedürfnisse nicht gehört. Ja, dann waren es natürlich immer weniger im Training und ich habe so aus der Schuldbrille, ja, ihr müsst doch ins Training kommen. Habe ich dann irgendeinen Wahn gehabt, den ich heute so nie wieder hätte. Ja, ich sage immer, das Training, was ich heute mache, dafür lassen die Leute alles stehen und liegen. Das ist mein Anspruch. Wer zu mir ins Training kommt, der kriegt einen Ball um die Ohren gepfeffert. Ja, den zünde ich mit dem Ball an. Ich habe da sowas, so Ideen wie das tigernde Balldepot. Ja, wenn ein Ball aus ist und ich will mehr Power, dann werfe ich den neuen Ball rein. Da gibt es keinen Einwurf, dann entscheide ich, dass es weitergeht. Ja, dann sind das eben so Spielfortsetzungsregeln. Habe ich mir so ein bisschen abgeguckt von Bielsa, Mörderball nennt sich das bei dem. Da muss ich sagen, ja, wenn der Flow droppt, dann ist das Spiel kaputt und ich möchte, und das ist meine Pflicht, die habe ich für mich erkannt, ich möchte, dass das Spiel lebt und das jetzt hier bei uns in Sachsen-Anhalt, ja, das also wäre, ist so mein Traum, dass Sachsen-Anhalt das Spiel wieder extrem lieben lernt. Da mache ich derzeit eine Menge über meinen Fußballverband Sachsen-Anhalt. Aber auch mit den Mädchen reisen wir ja durch die Lande hier in der Landesliga und können wir auch mit vielen Trainern viele Sachen teilen. Wir teilen da auch die WO-Aufnahmen und so weiter. Also ich bin da schon bestrebt, den Fußball zu beleben.
Aber du bist ja neben deiner Tätigkeit hier bei den U17-Mädchen auch eine C-Lizenz unterwegs, oder wie?
Also alles unterhalb der C-Lizenz. Kindertrainerzertifikat, Jugendtrainerzertifikat, DFB Junior Coach.
Das sind ja dann oft die Menschen, die noch nicht so lange in der Trainertätigkeit sind, gerade anfangen. Und jetzt haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Man macht halt heutzutage auch teilweise, oder man hat früher, sage ich jetzt mal, einfach irgendwie Erfahrungen gemacht und natürlich fällt man auch heutzutage noch mal auf die Schnauze, aber was würdest du denen denn mitgeben, damit man vielleicht weicher fällt oder wie kann man die vielleicht diesen Lernprozess als Trainer etwas stärken oder halt unterstützen?
Also ich sehe da viele Möglichkeiten in der Videoaufzeichnung. Das Tool ist heutzutage da. Ich weiß, dass ein 44-jähriger Mensch wie ich, den guckt man an und sagt sich, oder auch Mädchentrainer, ach, der hat doch keine Ahnung. Ja, wenn ich was sage und es gut meine, dann sage ich, ja komm, lass den erzählen. Habe ich ja nur schon oft mitbekommen. Ja. Dann lassen wir die Kinder wieder in der nächsten Woche wieder Platzrunden laufen. Ich setze da auf Videoaufzeichnungen. Ich sage, guckt euch selber an, hört euch mal selber zu. Ja, denn die Worte, die wir Kindern zuwerfen, die sind erschreckend, schlecht, richtig schlecht. Ja, so Joystick-Trainer, ja, der Junge oder das Mädchen läuft aufs Tor, trifft gerade Entscheidungen, guckt sich den Torhüter aus und wir schreien von draußen nochmal rein, schieß. Ja, wo ich dann immer sage, haltet doch einfach mal den Mund. Es wäre schön, dann könnte der Junge, das Mädchen selber mal erfahren, wie es ist, aufs Tor zu schießen, vorbeizuschießen. Was dann natürlich häufig passiert ist, dass die Wesen versagen, vorbeischießen und dann nochmal ein Negativ-Coaching kommt, oh, den musst du doch machen. Ja, dann sage ich immer, ja, du müsstest mal das Maul halten. Das ist so hart und trocken, wie das klingt, ist das, was wir coachen, wirklich kein Coaching. Ja, wer sich mal mit dem Begriff Coaching beschäftigt hat, Coaching ist ja eigentlich die Begleitung des Bewusstwerdens der Inkompetenz. Ja, wo bist du inkompetent als Spieler und da sollten deine Worte hinhelfen. Das machen die meisten Worte nicht. Ja, ich höre oft, spielt klare Bälle, spielt saubere Bälle und da sage ich immer scherzhaft, okay, so viele saubere Bälle, wie wir in Sachsen-Anhalt haben, das ist ja Wahnsinn, da muss ja keiner mehr putzen. Ja, gibt ja keine dreckigen Bälle, ist ja alles sauber, klar und gut. Ja. Aber was sagst du denn damit? Ja, ich höre manchmal nach Flugbällen, die gut fliegen, beim Gegner landen, guter Ball. Ich sage, haltet bitte euren Mund. Wollt ihr jetzt hier was sagen, was zur Spielsituation passt? Oder wollt ihr die gute Flugbahn des Türkus-Flugballs loben? Ja, dann ist es ein guter Ball, ja. Also das Coaching ist schon unbedacht und deswegen sage ich den Trainern gerne, nehmt euch auf Video auf, nehmt euch vielleicht auch mal auf dem Diktiergerät auf, hört euch mal selber als kleinen Podcast in der Spielform, was ihr von euch gebt. Und das machen wir auch mit unseren C-Lizenz-Trainern so, die hören sich dann auch sehr, sehr gut selber mal und merken da auch wahnsinnig viel. Also wir gehen da auch sehr wertschätzend mit denen um. Wir sagen nicht, ihr seid dumm, doof oder sowas, sondern hört euch einfach mal zu. Ich höre mir das ja auch alles an und gebe dann auch nochmal nett Feedback, weil es sind auch, also die ich jetzt hier in den letzten Jahren erleben durfte, die C-Lizenz-Trainer, Es sind für mich Superhelden eigentlich, ja, nach deren 10-12 Stunden Schichten im Schichtdienst mit Wochenendarbeit, großen Familien, Häusern, was die hier noch auf die Beine stellen, ist für mich galaktisch, ja, und die unterstütze ich auch, wo es nur geht, so wertschätzend, wie es geht und auch so sanft, wie es geht, in dem Mitteilen ihrer Inkompetenzen. Ja, also ich halte auch manchmal den Mund, wenn ich merke, hochbelasteter Familienvater, viel zu tun und hat gerade auch so ein bisschen Probleme, dann sage ich auch, schön, dass du da warst, ruf mich nochmal an, wir bleiben in Kontakt, gib dann vielleicht nochmal einen Impuls mit, woran er arbeiten müsste, das ist dann aber einer von mir, den ich hoch priorisiert habe, den Impuls, möchte ja den Menschen noch nicht kaputt machen, muss ich überlegen, dieser Mensch schafft es, eine ganze Familie durch den Alltag zu bringen und hat definitiv andere Probleme als ein extrem guter Fußballtrainer zu werden. Ja.
Ich meine, dass wir alle die perfekten Trainer von Anfang an sind oder auch jetzt, ne? Wir lernen immer noch dazu. Und was wäre denn der eine Impuls oder der eine Tipp, den du geben würdest, wenn der Trainer denn aufnahmefähig ist und dir zuhört, für so einen gerade angefangenen Trainer? Was ist so das Wichtigste aus deiner Perspektive?
Lerne das Chaos des Spiels zu akzeptieren. Ja, es ist sehr schwierig. Also wenn ein Trainer eine Spielform zulässt, dann hat er ja, obwohl das eine Mannschaft ist, zwei Mannschaften, die im Wechsel Bälle gewinnen, Bälle verlieren, Bälle gewinnen, Bälle verlieren, Bälle gewinnen, Bälle verlieren. Und die Aufmerksamkeit des Trainers wandert halt in einer Art Hilfesuche von Team zu Team. Ich will beiden helfen. So, dann verliert der eine den Ball, dann verteidigt der andere super. Das ist ja übersehen dann. Und wird der kritisiert, der den Ball verliert. Und dann ist dieses Coaching eigentlich im Arsch, sage ich nett. Das ist nicht einfach, seine eigene Mannschaft in einem Spielkontext im Training zu begleiten, weil irgendeiner meiner eigenen Spieler macht ja einen Fehler. Ist so. Ja, es ist ja mein Team, was ich da im Training miteinander spielen lasse. Und der Fokus von uns Menschen ist wirklich sehr schwer zu halten. Und wenn man als Amateurtrainer da versucht, alles gleichzeitig zu retten, macht man eigentlich alles gleichzeitig kaputt. Ja, und deswegen versuchen wir auch, die Trainer dahin zu bringen, zu sagen, legt mal euer Trainingsziel fest, dass sie sich vielleicht mit einem Fokus beschäftigen. Aber das merken wir ja selbst hier als erfahrene Trainer. Dein Fokus, der wandert halt. Du siehst da einen Fehler, willst da helfen. Die Spielerin hat gerade das Problem. Das war auch nicht dein Trainingsziel. Und so empfehle ich eigentlich, akzeptiert und findet vielleicht auch ein Stück weit die Freude am Chaos des Spiels.
Das ist natürlich immer dann so abstrakt. Ne, wenn ich als junger Trainer da stehe, frage ich mich, was erzählt der denn da, der Christian? Ich weiß nicht, so wie du das erzählst, scheint es ja auch manchmal schwer, das Spiel einfach das Spiel sein zu lassen. Jetzt gibt es ja mit Hannes Wolf auch jemanden, der vielleicht versucht auch mehr wieder das Spielen an sich erstmal in den Fokus zu rücken. Siehst du das auch so?
Absolut. Ja. Also wenn ich die Trainingsphilosophie Deutschland reflektiere, dann sehe ich da schon eine Chance, von einem übungsformvergifteten Deutschland in ein spielfreudiges Deutschland zu rücken. Ja, das ist das andere Extrem, was jetzt wieder auf uns zukommt. Aber mein Trainervater, Detlef Drachenberg, der hat damals gesagt, Christian, das Fußballspiel bleibt immer das Fußballspiel. Ja, und das haben wir früher schon gemacht, Spielform. Und lustigerweise habe ich tatsächlich von 1990 vom Deutschen Fußballverband ein Buch gefunden, was ähnlich strukturiert war. Also es ist so wie das Spiel, ja, es ist ein Fußballspiel und aus meiner Sicht kann man Spielen nur lernen, wenn man spielt. Ähnlich wie man Auto fahren lernen möchte, das recht schlecht aus dem Kofferraum rausmacht. Ja. Also da bin ich Hannes Wolf, natürlich auch dem DFB und dem, was da alles noch drumherum ist, dem Kompetenzteam, sehr dankbar, dass sie da so viel Energie aufwenden, uns das so geben wollen, dass das wiedergeben wollen, den Trainern, die im Alltag nicht so viel Zeit haben, ihr Training zu planen, kleine Inspirationen geben wollen. Und ich hoffe, es gelingt. Es ist wirklich schwer, ja, das Wappen des DFBs. Manche mögen es nicht und denken immer, die wissen es besser. Ja, da sind wir aber da in so einen Kompetenzebenen. Aber ich glaube, dass der gute Wille dahinter und das, was diese Menschen da gerade an Energie auch in Deutschland verteilen, helfen kann, uns unseren Kindern das Spiel wieder zurückzugeben, was wir früher auf der Straße oder auf dem Bolzplatz hatten. Ja.
Kommen wir zurück zu den vielleicht erfahrenen Trainern. Du bist ja auch U17-Trainer. Da ist natürlich auch so ein gewisser Leistungsdruck, aber auch so ein hoher Anspruch an einen selber vielleicht als Trainer, da Spielerinnen zu entwickeln, die es dann in die erste Mannschaft schaffen oder vielleicht sogar höher. Ne? Und wir haben jetzt viel über das Wort Kompetenz gesprochen. Erklär doch mal, wie kann man so einen Entwicklungsprozess einer Spielerin vielleicht auch strukturieren oder für mich aus der Trainerperspektive begleiten dann? Ne? Wie kann ich das strukturiert machen?
Ja, mir hilft da die Ansätze von Raymond Verheyen mit der Football Periodization. Aus meiner Sicht wird es häufig verwechselt. Dieses Periodisierungsdenken ist eher in diesem Hochlastdenken gefangen. Ja, wir denken, Periodisierung ist, wenn ich hier zweimal die Woche kleine Spielformen mache und das unter Last, also mit zeitlicher Steuerung. Aber hinter dem Gesamtkonstrukt hängt auch eine taktische Periodisierung. Ja, wenn man große Spielformen 11 gegen 11 oder 8 gegen 8 spielt und das im spielnahen Raum, dann hast du halt auch die Möglichkeit, deine Spieler, den Organismus des Spielers auf das große Spiel zu begleiten, in das große Spiel zu begleiten. Und ja, bei uns ist es sehr herausfordernd, einen Leistungsanspruch haben wir für die Mädchen, das ist Fakt. Aber wir haben halt durch die unterschiedlichen Konstellationen auch, wir haben Stadtkinder, wir haben Menschen mit Zweitspielrecht, die 1,5 Stunden zu uns zum Training fahren. Das ist schon gar nicht so einfach, die auch wertschätzend zu begleiten. Das ist auch unser Ansatz. Da hast du jemanden, der spielt seit 2 Jahren Fußball in der U17 und ist überragend, ist wirklich toll, ist ein tolles Bewegungstalent, versteht das Spiel immer besser, hat eine sehr hohe Lernfähigkeit. Und aus unserer Sicht passiert alles sehr individuell. Ja, wir begleiten jede so individuell nach ihrem Trainingsalter wie möglich. Also wir reden im Trainerteam viel über die Menschen, über die Mädchen zum Beispiel, damit wir ein möglichst klares Bild von denen haben. Ja, wenn zum Beispiel eine ein Hoch hat, dann ist es auch recht nah, dass wieder ein Tief kommt, dass wir auch schon vorbereitet sind, die dann da zu begleiten, ja, dass sie dann nicht fallen zu lassen. Bei uns ist ja in der Periodisierung sogar noch die Periode. Ja, Mädchen, Frauen haben da noch Herausforderungen. Also für mich ist ein Modell die Periodisierung. Ja, und das ist ein Gesamtmodell. Das geht wir nutzen es über 6 Wochen. Wir machen nicht die harte Periodisierung mit 3 Wochen, sondern machen 6 Wochen, dass wir 2 Wochen große Spielformen spielen, 2 Wochen mittlere Spielformen und in den Woche 5 und 6 die kleinen Spielformen. Smallside 4-4-3-3. Und so bringen wir die Mädchen halbwegs gesund von Monat zu Monat weiter. Also ja, wir haben den Anspruch, dass die in den ersten Frauen ankommen. Aber wenn du erst 2 Jahre Fußball gespielt hast, als Beispiel in der U17, dann ist es schwer zu sagen, die kann sofort, wenn sie aus der U17 rausgeht, Frauen spielen. Wir arbeiten da gerade an Zwischenstufen U23, dass die einfach ähnliches Spiel- und Entwicklungsangebot bekommen. Also das ist hochkomplex und am Individuum orientiert, aber bei uns immer spielnah. Ja, denn wir wollen Spielkompetenz entwickeln, wir wollen spielkompetente Spielerinnen im 11 gegen 11 haben und wir wollen die Organismen dieser Mädchen auch daran gewöhnen, 90 Minuten 11 gegen 11 spielen zu können. Und das machen wir halt mit einem Trainingsprozess, der das 11 gegen 11 so oft wie es geht abbildet.
Jetzt haben wir ja auch eben darüber gesprochen, dass man als Trainer schnell den Fokus verliert. Und Fußball ist ein Fehlersport. Welche Fehler sind denn dann die richtigen, um sie, sage ich jetzt mal, auszuwählen und sie anzugehen mit einer Spielerin oder dem individuellen Spieler dann? Ne?
Also Fehler überhaupt erstmal aus der Fußballaktion zu verstehen, ist ja wichtig. Also ein Hauptproblem bei uns Trainern ist, dass wir gefühlt dem Spieler Absicht beim Fehler unterstellen. Und das ist leider ein Fehler. Denn das, was der Spieler dort auf dem Feld macht, ist nicht seine Absicht. Aber wir coachen es so, als wäre es seine Absicht. Wir beschuldigen ihn, wir reden ihn schlecht, wir sagen, das hast du schon wieder falsch gemacht.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Also muss ja kein echtes Beispiel sein, aber...
Ein Spieler, der zum Beispiel häufig im 1 gegen 1 einen Ball verliert, ja, dem man dann sagt, musst abspielen. So, dann sage ich dem pauschal, musst du abspielen. Ja, wann musst du abspielen? Wie groß ist der Abstand zum Gegner? Das ist alles leider auch nicht in dem Bewusstsein des Spielers. Ja, wenn ich dann fragen würde, okay, was wolltest du hier machen? Ja, als Beispiel, ich merke, also erstmal müsste ein Fehler überhaupt ein Muster ergeben. Wenn ein Fehler einmal passiert, dann ist es ein Fehler, den man aus meiner Sicht akzeptieren muss. Ich suche nach Mustern. Also passiert ein Fehler in Position, Moment, Richtung und Geschwindigkeit bei Spielerinnen häufig. Dann gucke ich, okay, kann die Person das, weil ich sie in der Trainingsform in die Position stelle, es vielleicht sogar selber lösen, weil sie merkt, ah, da habe ich Probleme, wenn der Gegner von da anläuft oder wenn wir durch ein Angriffspressing unter Druck gesetzt werden beim Aufbau oder. Ne? Wenn der Spieler das dann merkt, okay, oder die Spielerin in dieser Situation habe ich das Problem und findet selber eine Lösung, ist okay. Wir gestalten unser Trainingsumfeld recht offen und sagen, die können auch zu uns kommen, wenn sie merken, boah, damit komme ich nicht klar. Was ist das, Herr Stefan? Ne? Worauf achte ich nicht? Und dann aus dem Muster raus fragen wir halt, okay, was hättest du machen können? Also KEU sage ich immer, kommunizieren, entscheiden, umsetzen. Okay, was wäre deine Umsetzung? Was wolltest du machen? Ja, ich wollte jetzt vorbeidribbeln. Ah, ist vorbeidribbeln als Außenverteidiger jetzt so sinnvoll oder wäre es vielleicht sicher zu passen, ja, was hättest du machen können? Also sprechen wir über die Entscheidungsebene oder fragen, was hättest du entscheiden können? Und dann fragen wir natürlich auch, weil das entzieht sich mir auch, gebe ich ehrlich zu, über die Kommunikation. Heißt, wen hast du überhaupt alles gesehen? Welche Abstände hast du gesehen? Wie waren die Mitspieler positioniert? Ja, dass das Bild, was der Spieler dann vielleicht hatte, auch in meinem Kopf klar wird, wovon redet er eigentlich? Hat er die Abstände gecheckt? Hat er die Positionierung Mitspieler, Gegenspieler gecheckt? Hat er vielleicht die Flugbahn, das ist bei Mädchen häufig Flugbahn des Balls, nicht erkannt? Also da fragen wir uns einfach durch und können dann sagen, okay, dein Fehler liegt zum Beispiel darin, dass du irgendwie immer losdribbeln willst als Außenverteidiger. Warum? Ja. Was passiert, wenn du andribbelst hinter dem Gegenspieler, den du andribbelst? Wird der Raum größer oder kleiner? Wird das leichter für den Sechser oder schwerer? Hast du überhaupt die Reichweite, zur Neun zu spielen? Oder? Ja, stimmt. Und dann lassen wir die auch wieder allein. Also wir stellen eigentlich fast nur Fragen, denn, das ist ja bei uns auch so, jede Spielerin hat eine unterschiedliche Reichweite. Wir haben Spielerinnen, die können 40 Meter Bälle spielen, gezielt. Wir haben auch Spielerinnen, bei denen es bei 20 Schluss derzeit. Ja, und da müssen wir die ja auch in ihren jetzigen Fähigkeiten spielsinnig begleiten am Ende des Tages. Und dann zu sagen, okay, was ist überhaupt dein Fehler? Das liegt ja an jedem Spieler, jeder Spielerin individuell, ja, im Zusammenhang mit den Mitspielern, in Abhängigkeit der Gegenspieler.
Ich sage jetzt mal als nur plakativ, so als ganz junger Trainer würde ich sagen, aber wir könnten ja auch einfach die Lösung der Spielerin sagen, dass sie dann sofort weiß, jetzt hier nicht dribbeln.
Genau, das kannst du ja hilfsweise machen. Also das ist ja auch, ich sag mal, dem Spieler das Spiel vereinfachen. Geht ja auch, indem ich ihm Lösung A, Lösung B mitgebe und mach mal. Aber sind wir wieder im Thema Selbstwirksamkeit, Spiel lieben lernen. Liebst du etwas, wenn ich dir Befehle gebe? Wie lange liebst du es, wenn du etwas machst, was ich vorbestimme für dich? Das ist, also für mich ist das nicht mein Weg des Coachings. Ich will, dass du das Spiel liebst. Ich will, dass du Freude hast am Spiel.
Ja, und ich erinnere mich noch daran, dass mein F-Jugendtrainer gesagt hat, keine Querpässe vorm Tor.
Ja.
Haben wir trotzdem gemacht. Ne? Also
das schöne Wort Querpass, ja. Das kommt wahrscheinlich Geometrie erst, zweite Klasse. Ja. Was ist quer? Ja? Und Pässe, okay, das ist was, das meine Mama gerade beantragt hat, um ins Ausland zu fahren. Also F-Jugend weiß ich auch, habe ich ja auch GEF. Ich habe ja jede Jugend trainiert und weiß auch, wie die Sprachbilder so sind und auch, wie wir gut meinen, mit unserem Coaching an die Leute rankommen zu wollen. Aber im Grunde versagen wir ziemlich häufig und verwirren die Hirne der Spieler. Und das kann ich auch. Ich kann 2, 3 also bewusste Momente nennen, wo das Coaching des Trainers den Spielmoment für den Spieler versaut hat?
Ja, ich glaube, durch diese Fragen, die man stellt, oder auch wenn die Spielerinnen auf dich zukommen und eine Frage stellen, dann geht es halt erst in den Lernprozess. Mhm. Wenn ich dir einfach sage, als zum Trainer, der Trainer soll mal leise sein, dann checkt der Trainer vielleicht auch gar nicht, was ich damit meine. Vielleicht sage ich, ich muss mich konzentrieren auf meine Aktion auf dem Feld als Spielerin oder Spieler. Ne? Und dass man als Spielerin auch oder Spieler dann erstmal selber versteht, okay, hier möchte ich eine Lösung für, dann beginnt der Lernprozess. Und ich glaube nicht, wenn der Trainer einen Fehler gefunden hat und dann eine Lösung überstülpt.
Ja. Ja, da sind wir im Deutschen ja auch in dieser Fehlerdenkkultur gefangen. Ja, also ich frage dann auch immer, okay, bei allen Fehlern, die eure Spieler machen, wie oft lobt ihr Dinge, die sie gut machen? Warum nutzen wir nicht auch das Lob als Lernkatalysator, indem ich konkret lobe, was derjenige richtig gemacht hat? Das heißt, eine Verhaltensweise, die ich gut finde, auf einem Spieler lobe, laut lobe vor allen und sage, guck mal, das und das, so finde ich das gut, gut gemacht, glatt. Und der Rest sagt, oh ja, dann will ich es auch gut machen. Ja, wir Deutschen sagen, das ist falsch. Und dann frage ich ihn, okay, was wäre denn richtig? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, dann lass mich doch Ruhe. Ja, das sind ja so Sachen. Wir haben auch eine Problematik aus anderen Kontexten, ja, wo es eher darum geht, auf Fehlern rumzuhacken. Mich hat man damals auch Mr. Fehlpass genannt, ja, weil sich der Rest nicht freilaufen kann, konnte oder kurz kommen konnte oder die Räume nicht erkannt hat, die ich erkannt habe, habe ich halt auch viele Fehlpässe gespielt.
Oder die Kommunikation hat nicht dann funktioniert zwischen dir Deutsch, und den anderen. Ne?
Um es auf Deutsch zu sagen, genau, wir waren, ja. waren nicht eingeschwungen, waren nicht eingespielt, wir haben nicht die gleichen Bilder gesehen. Wobei ich mich auch erinnern kann, in meiner Jugend hatte ich viele Menschen, mit denen ich blind, ja, kennt man ja den Best Buddy, besten Freund, mit dem man cool zusammengespielt hat, da hat man eben unbewusst eine Kommunikationsebene erreicht, die galaktisch war. Ja, dafür trainieren manche Bundesligisten jahrelang, um diese Bolzplatzzusammenhänge, die man erlebt hat, ins Spiel zu transferieren. Aber spannend.
Ja. Jetzt, ne, wir treffen uns hier gerade im Winter. Bald steht die Rückrundenvorbereitung an. Wie plant ihr die oder was sind eure Ziele jetzt für die Zeit zu Beginn des Jahres?
Also unsere Ziele sind ja wirklich ausgerichtet an den Entwicklungen der Mädchen. Ja, wir wollen schon, dass wir die Mädchen, die im nächsten Jahrgang dann in den Frauenbereich kommen, dass wir sie so nah wie es geht an den Frauenbereich ran begleiten können. Also ich rede da auch nur von helfen. Ich habe nicht die Spritze für den Spieler. Ja, ich kann dem Spieler nur helfen, besser zu werden, wenn er selber besser werden möchte. Und den Anspruch haben wir, sie dahin zu begleiten. Ja, also ich schreie ja auch wenig. Und ja, wir werden mit, denke ich, 3-4 Vorbereitungsspielen rangehen, um uns für die Liga vorzubereiten, sehen aber auch in den Vorbereitungsspielen wieder Chancen, dass die Mädchen sich da schon weiterentwickeln. Ja, wir denken ja nicht in so einer Saison Richtung Punkte. Wir denken eher, obwohl wir die Tabelle und die Punkte haben, dahin, dass wir jede Spielerin einfach, weil es ja auch kostbar ist. Wir haben wenige Spielerinnen in Sachsen-Anhalt. Wir haben halt keinen Riesenpool, sondern die wir haben, das sind die Besten aus Sachsen-Anhalt und über die freuen wir uns und die wollen wir wertschätzend zu dem Besten, was sie werden wollen, begleiten mit eben auch einer Vorbereitung, in der wir schon ja, wieder so gut wie es geht ins 11 gegen 11 denken. Ob wir dann wie bei uns jetzt hier gegen unsere U15 Testspiele machen werden zu Trainingszeiten, ob wir dann auch mal zu einem Regionalligisten aus der regionalen Nordliga, ist das glaube ich hier bei uns oben, mal fahren und einen U17 Vergleich machen. Also da sind wir maximal am Wesen Mädchen bestrebt, eine Entwicklung im 11 gegen 11 zu begleiten. Ja, also das, wir versuchen alles, was geht, zu spielen.
Unterscheidet ihr denn dann überhaupt zwischen dieser Rückrundenvorbereitung und dann der Saison? Also gibt es da Unterschiede? Ich sage jetzt mal, wenn ihr so viel auch testet und das Spiel vielleicht als Spiel seht oder als Messlatte so ein bisschen, wo
also es die Vorbereitung nach einer längeren Pause nehmen wir schon ernst. Also wenn man sich jetzt vorstellt, es könnten 3-4 Wochen Weihnachtsferien werden, die die Mädchen auch brauchen. Wir haben Sportschüler, wir haben Familien, die hochbelastet, also so viele Fahrtaufwände auf sich nehmen, um hierher zu kommen. Ja, denen wollen wir natürlich auch mal wieder Ruhe geben. Und das ist dann im Aufbau, im praktisch der nach den Ferienzeiten wieder auch eine Kunst, den Organismus nach und nach wieder hochzufahren. Ja, nicht zu sagen, was ich, der Ferrari hat jetzt 10 Jahre in der Garage gestanden und jetzt kippe ich da Benzin rein und dreht voll durch. Das macht keiner. Ja, sondern wir werden wieder die Mädchen so gut wie es geht also meistens machen wir 2 Wochen dann erstmal nur Training. In der zweiten Woche kommt dann ein Spiel gegen einen möglichst gleich oder besseren Gegner. Dann führen wir die Mädchen wieder in das Fußballspiel nach dieser Winterzeit zurück, denn das ist ja auch, da sind wir ja im Organismus Mensch, ja, wir werden alle um die Winterzeit halt langsamer, ja, und wir wollen denen auch Regeneration geben, es sind auch weibliche Körper, es sind auch sehr, sehr reflektierende soziale Wesen, ja, die jetzt einfach auch mal vielleicht Zeit haben wollen, um mit ihren Familien, mit ihren Freunden wieder mehr Zeit zu verbringen. Und ja, das beachten wir und werden wir auch so aufsteuern, dass wir dann so viele Wochenenden, wie es geht, frei lassen, um zu socialen, aber auch die Last nach und nach anziehen werden. Ja.
Wie das dann genau aussieht und wie das auch bei den Magdeburg Frauen aussieht, werdet ihr in unserem Beitrag lesen, ne, Christian? Wir haben mit Nico Koch, euer Frauentrainer, gemeinsam einen Beitrag geschrieben, der dann in der Doppelausgabe erscheinen wird. Christian, danke dir für die Zeit und
ja,
viel Erfolg dir für den Rest der Saison.
Jan, danke dir. Schöne Heimfahrt.